gesagt, was ihr dieses erste Lied bedeutet hat. Mir wurde es jetzt gerade beim letzten Lied ganz warm. Das ist von 1987, also schon eine Weile her. Da war John Wimber, der Gründer der Vineyard-Bewegung, zum ersten Mal in Deutschland. Und da gab es einen großen Kongress in Frankfurt mit 5000 Leuten. Und John Wimber saß am Keyboard und hat dieses Lied mit uns gesungen. Wer von euch war damals dabei, 87? Gibt es da noch jemand hier? Also wir haben Leute in der Gemeinde, die dabei waren, aber die sind jetzt nicht hier. Warst du dabei? Nein. Ich glaube, Emanuel war dabei und seine Eltern. Ja, und andere auch. Wir waren eine ganze Gruppe. Ich glaube, wir waren 15 Leute von damals der Stolberger Kirchengemeinde und haben diese Lieder kennengelernt. Und das war sehr bewegend. Wir sind ja bei einer Predigtserie im Herzen frei. Das ist heute das letzte Mal und ich möchte anknüpfen an meiner Predigt vom letzten Mal. Da habe ich etwas gesagt zum Thema frei von Angst. Und ich hatte gesagt, eigentlich lassen sich die meisten Ängste oder alle Ängste letztlich zurückführen auf die Angst vor dem Tod. Und ich hatte dann das Wort aus dem Hebräerbrief: So erlöste Jesus die, die aus Angst vor dem Tod das ganze Leben Knechte sein müssen. Also Angst vor dem Tod versklavt uns, macht uns unfrei, legt Fesseln an, wie wir auch gesungen haben, Break the Chains. Warum? Also letztlich ist, Markus hat es ja gesagt, diese vielen Aufgaben, die wir uns oft so aufschaufeln und die uns Fesseln anbringen. Ja, wieso sind das Fesseln? Weil wir vielleicht Angst haben zu versagen. Versagen ist auch so eine Vorform von Tod. Okay, aber darüber habe ich letztens gesprochen, vor ein paar Wochen. Und ich hatte drei Punkte erwähnt zum Schluss und gesagt, es wäre gut, der Angst ins Auge zu blicken und sich praktische Fürsorge zu tun, sprich auch seine letzten Dinge zu regeln. Zweitens, die Liebe Gottes zu suchen und sich in ihr zu bergen. Und drittens, eine Perspektive der Ewigkeit zu bekommen. Und hier möchte ich anknüpfen, denn wir haben eben heute den Ewigkeitssonntag oder den Totensonntag. Und wir sind an diesem Tag eingeladen, uns daran zu erinnern, dass wir liebe Menschen verloren haben. Wir sind eingeladen, darüber nachzudenken, dass auch unser Leben endlich ist auf dieser Erde. Und wir sind eingeladen, an diesem Tag uns mit der Ewigkeit zu beschäftigen und uns innerlich auf die Ewigkeit vorzubereiten. Und ich möchte dazu drei Bibeltexte mit euch teilen. Zuerst Psalm 90 und ich lese ihn in der alten Luther-Übersetzung. Ich habe überlegt, nehme ich eine neue, es ist ein bisschen eine schwere Sprache, aber es ist so vieles sehr, sehr gut ausgedrückt. Und deshalb Luther. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Kommt wieder, Menschenkinder. Wow. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Das relativiert so vieles. 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Die Menschen. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen sprost und blüht und des Abends welkt und verdorrt. Mein Vater ist ja 95 und ab und zu sagt er, das Leben ist so kurz. Und dann denke ich, Papa, Du lebst schon 95 Jahre. Und trotzdem, er empfindet offensichtlich, es ist so vorbeigegangen im Nu, obwohl es so ein reiches Leben ist und obwohl er so viel erlebt hat. Es ist im Gefühl, da gab es mal dieses Aufsprossen und es ist auf einmal auch sehr präsent, weil das Langzeitgedächtnis, das ist so gut. So gut. Und das, ich habe den Eindruck, das kommt noch mal mehr, als es in der Zwischenzeit da war. Da fallen ihm alte Gedichte ein und er kann sie noch auswendig. Aber es am Abend welkt und verdorrt das Leben. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Ja, das passiert auch. Sie dann auf einmal merken, oh, unser Leben geht so vor uns vorüber. Da sind wir schuldig geworden und da und da und da hätten wir was anders machen sollen und da. Das geht mir jetzt öfter so. Darum fahren all unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flügen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnst, und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und Psalm 39 noch. Mein Herz ist entbrannt in meinem Leib. Wenn ich seufze, brennt es wie Feuer. So rede ich mit meiner Zunge. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Ach, wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Sie gehen daher wie ein Schatten und machen sich viel vergebliche Unruhe. Sie sammeln und wissen nicht, wer es kriegen wird. Nun, Herr, wes soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Rette mich von all meiner Sünde und lass mich nicht den Narren zum Spott werden. Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin mein Gast bei dir, ein Fremdling wie alle meine Väter. Lass ab von mir, dass ich mich erquicke, ehe ich dahin fahre und nicht mehr bin. Ja, diese Gedanken sind uns meistens, wenn wir so im tagtäglichen, alltäglichen Geschehen sind und arbeiten und schauen, dass wir unseren Alltag bewältigen, etwas fern. Aber sie kommen auf einmal sehr nah, wenn wir an der Grenze des Todes sitzen. Wenn wir zum Beispiel in der Intensivstation bei jemandem sind, der um sein Leben ringt. Oder wenn wir am Sterbebett eines Menschen sitzen, dann wird auf einmal so vieles relativiert, was uns sonst so wichtig ist. Einige von uns haben das auch letztes Jahr wieder erlebt, teilweise persönlich, teilweise vielleicht auch im eigenen Umfeld. In meinem Umfeld sind zwei Menschen gestorben, die vor einem Jahr noch keine Ahnung davon hatten, dass sie so schwer erkranken und dass es so schnell geht. Eine unserer Referentinnen bei unseren geistlichen Begleitkursen, 2 Jahre älter als ich, hatte im Dezember eine Krebsdiagnose bekommen, schrieb dann schon, ja, sie müsste leider absagen für unsere Tagung. Und sie hätte Krebs im fortgeschrittenen Stadium. Sie hat dann gekämpft mit Chemotherapie und ist tatsächlich schon gestorben. Noch schneller. Der frühere Leiter der Agape-Gemeinde in Aachen, Hans Werner, hatte 5 Wochen von der Diagnose bis zum Tod. Boah. Mich erschreckt das. Plötzlich sind Pläne, die wir geschmiedet haben und die die beiden sicherlich auch geschmiedet hatten, dahin. Wir hatten diese Referentin noch eingeplant. Nicht nur für letztes Jahr, für dieses Jahr, sondern auch für nächstes Jahr. Und sicher hatte auch Hans Werner noch einiges vor. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Oder in einer neueren Übersetzung, mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Also eigentlich ist es ja lang, wenn wir normal lang leben und nicht frühzeitig sterben. Aber es ist irgendwie so, je älter man ist, desto kürzer kommt es einem vor. So erlebe ich es bei meinem Vater. Aber ich finde es durchaus wichtig, dass wir einmal im Jahr so einen Tag auch im Kirchenjahr haben, wo wir uns damit beschäftigen. Es ist tatsächlich gut, ab und zu schauen, ob unsere Prioritäten stimmen. Es ist gut zu schauen, ob wir bereit sind, Gott zu begegnen und ob wir im Reinen sind mit unserem Leben. Ob wir versöhnt sind mit unseren Mitmenschen oder ob es da noch Reste gibt. Ob wir unseren Nächsten, unseren Freunden, unseren Angehörigen noch etwas sagen wollen. Ob unser Leben auf Sand gebaut ist oder auf Felsen. Und es ist gut, diese Gelegenheit zu nutzen. Ein weiterer Punkt des Ewigkeitssonntags ist auch, sich nochmal zu erinnern an die Menschen, die wir verloren haben. Und wenn ich die Gemeindegeschichte durchgehe, sind es doch einige, die wir auch hier schon in unserer Gruppe, in unserem Umfeld, in unserer Gemeinde verloren haben. Ich habe mal überlegt, ob man irgendwo so eine Wand machen kann mit denen, die uns vorausgegangen sind. Es gibt ein Bild, das war ein Vineyard-Familie-Kennenlernkurs in der Waldstraße noch. Das muss 1994 gewesen sein. Und das war jetzt eine Handvoll von Menschen. Und von denen, die dabei waren, sind, glaube ich, 3 schon gestorben. Die waren nicht alt. Mindestens 3, wenn nicht 4. Und wir waren nur 6 oder so. Puh. Ja, aber wir können uns erinnern und wir können auch da nochmal mit Dank uns erinnern, das wollen wir auch nachher tun. Wir können vergeben und um Vergebung bitten. Es fällt uns ja dann auch immer einiges ein, also mir jedenfalls, wo sind wir schuldig geworden an Ihnen? Wo haben wir Dinge versäumt? Und wo sind Sie schuldig geworden an uns? Und dass wir da auch nochmal beten können. Und dazu gehört auch das Schmerz zulassen. Jemand hat bei der Beerdigung seiner eigenen Frau, die er selbst gemacht hat, selbst gehalten hat, weil sie sich das gewünscht hat, gesagt, nicht jede nicht geweinte Träne wird zur Bitterkeit. Lasst keine Bitterkeit zu in eurem Leben, sondern weint die Tränen, die in euch sind. Jede nicht geweinte Träne bringt Bitterkeit. Lasst Bitterkeit in eurem Leben nicht zu. Es kann auch sein, dass da ein tief verborgener Schmerz ist über Jahre, weil wir keine Zeit hatten zum Trauern oder nicht dazu in der Lage waren, weil es zu schlimm war, zu schmerzhaft, wir zu jung waren. Und das kann wirklich lange her sein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns da gegenseitig auch Raum geben und Verständnis und nicht sagen, ach, das ist doch so lange her, wieso heulst du da jetzt immer noch drüber? Nein, Tränen müssen raus und dürfen raus. damit Gott sie abtrocknen kann. Und jetzt möchte ich noch einen Abschnitt aus der Offenbarung lesen, Offenbarung des Johannes, ganz am Ende der Bibel. Denn es geht ja auch um die Perspektive der Ewigkeit. Johannes schreibt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Was für ein Bild. Ein neuer Himmel und eine neue Erde, keine Tränen mehr, kein Leid mehr, keine Schmerzen mehr, kein Tod mehr, keine Klage mehr. Alles soll einmal ein Ende haben, unter was wir hier leiden. Leid und Tränen sind begrenzt, Tod und Trauer werden nicht mehr sein. Ist das nicht zu schön, um wahr zu sein? Wer durstig ist, dem werde ich umsonst zu trinken geben aus der Quelle, aus der das Wasser des Lebens strömt. Da ist Hoffnung, Gewissheit und Perspektive derer, die zu Jesus gehören. Johannes ist im Exil auf Patmos. Er ist verfolgt, weil er an Jesus glaubt, weil er als Apostel unterwegs ist. Und in diesem Exil, das lesen wir ganz am Anfang, Offenbarung 1, hat er diese Vision von Jesus. Und dann erlebt er Jesus in Worten und Bildern. Er träumt nicht, sondern er ist hellwach und er darf teilhaben an dem, was Jesus vorhat zu tun. Ganz ähnlich wie bei den Propheten im Alten Testament. Johannes weiß, dass Gott so reden kann und dass er sich das nicht einbildet. Und es ist ein Wort für die Zeit in der Bedrängnis. Und in dieser Bedrängnis hört er und sieht er das Ziel und das Ende und bekommt so Hoffnung. Es wird alles gut werden. Was wird es denn konkret sein? Was sieht er? Gott wird ganz nah sein. Wir leben ja in einer Welt, wo wir uns oft fragen, wo ist denn Gott? Wo ist Gott in meinem Leid? Wo ist Gott im Leid der vielen, die so leiden? Hat er uns vergessen? Wir spüren oft nichts von seiner Liebe. Oder gibt es ihn gar nicht? Fragen, die mir oft begegnen. Es wird sich einmal ändern, heißt es hier. Gott wird ganz nah sein. Er wird in unserer Mitte wohnen. Wir werden sein Volk sein. Er wird bei uns sein. Es wird uns nichts mehr trennen von ihm. Wir werden vollkommen mit ihm verbunden sein und er wird unsere Tränen trocknen. Er wird ganz nah sein. Und das Leid wird nicht mehr sein. Wir leiden an tausendfachem Leid, als Völker, als Nationen. Das Leid scheint unendlich zu sein. Und wo wir anfangen, es zu lindern, ist es wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Gott wird es einmal beenden. Es ist kein Dauerzustand. Es wird eine Zeit geben, in der nicht mehr gelitten und nicht mehr gestorben wird, in der alle unsere Tränen getrocknet sein werden. Und die Welt wird heil werden. Der Schauplatz der Vollendung ist ein neuer Himmel und eine neue Erde. Nicht ein irgendwie geartetes Jenseits, das nichts zu tun hätte mit unserer Welt, sondern es gibt eine neue Welt, eine neue Schöpfung. Wir lesen bei Paulus, dass die Schöpfung sich sehnt nach der Erlösung der Kinder Gottes. Römer 8, Vers 18 steht das. Die Schöpfung sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Die Natur, die Tierwelt, die Pflanzen. Und das sagt Paulus offensichtlich durch einen Gedanken von Gott in einer Welt, wo es noch keine Umweltzerstörung gibt, noch keine Klimaerwärmung, noch keinen Raubbau mit der Natur, noch keine Tankerunfälle, noch keine Atombomben. Und trotzdem auch damals schon, die Schöpfung sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Gott ist unsere Welt nicht egal. Er wird sie einmal neu schaffen. Er wird sie erneuern. Der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen und es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde kommen. Das Meer wird nicht mehr sein. Schade für die, die gerne schwimmen. Aber was bedeutet es? Das Meer steht im Altertum für Chaosmächte, für zerstörerische Mächte. Und als Gott die Erde schuf, heißt es, er verwies das Meer in seine Grenzen. Er begrenzte es. Während wir uns an der Meeresbrandung freuen, dachte der Israelit an feindliche, zerstörerische Mächte. Vielleicht an so etwas wie ein Tsunami. Da wird es deutlich, was das Meer auch für zerstörerische Kräfte haben kann. Gott gebot hier Einhalt oder wird hier Einhalt gebieten. Bis hierher und nicht weiter. Gott wird alles ausschalten, was Welt und Menschenleben bedrohen. Auch der Tod wird nicht mehr sein. Der Tod wird sterben müssen. Er wird ausgeschaltet sein. Unglaublich, zu schön, um wahr zu sein. Ja, ich denke, wir können es wahrscheinlich nur so richtig annehmen, wenn wir jetzt diese Verbindung zu ihm haben und ihn kennen. Johannes sagt ja einmal, die Ewigkeit beginnt jetzt, nämlich in dem Moment, wo wir diesen Kontakt haben zu Gott, wo wir mit ihm verbunden sind, wo wir in dieser Beziehung zu ihm sind und dann schon erleben, dass er wirkt. Wenn wir das nicht erleben, können wir uns das nicht vorstellen, denn es ist wie ein Märchen. Aber wenn wir es schon erlebt haben, dass wir ihm nah waren, das können ja auch so Momente sein, wo wie der Nebel weggeweht wird. Wenn wir uns das vorstellen, ich denke schon, dass wir große Teile unseres Lebens wie im Nebel verbringen, weil wir diese unsichtbare Welt nicht sehen. Die ist uns verborgen. Es ist wie hinter dem Nebel versteckt. Und im Nebel sieht man ja wirklich ganz wenig. Und wenn dann ein Luftstrom kommt und diesen Nebel oder diese Wolke wegweht, dann sehen wir es auf einmal. Und wenn wir ihm ganz nahe sind, dann sind das solche Momente, wo der Nebel weggeweht wird und wo wir ihn erleben und wo wir ihn sehen. Das ist nicht durchgängig so, aber es ist immer wieder so, wenn wir ihn denn kennen und wenn wir eine Beziehung zu ihm haben. Und ich glaube, dann können wir es uns vorstellen. Es ist auch so ähnlich, wie wenn wir mit dem Flugzeug durch eine Wolke fliegen oder es ist vielleicht wirklich so ganz bedecktes Wetter und wir starten und dann geht es durch mehrere Wolkenschichten und dann sieht man erstmal nichts und denkt, oh, hoffentlich kommt da nicht ein anderes Flugzeug, was er jetzt nicht sieht, weil er hat ja Gott sei Dank Radar. Und dann sind wir plötzlich über den Wolken und sehen, wow, die ganze Weite und die Sonne und wunderschön. Ja, ich glaube, dann können wir diese Gewissheit bekommen. Und das hatte Johannes. Johannes hat ja erlebt, wie Traurige froh wurden durch die Begegnung mit Jesus. Er hat erlebt, wie Kranke gesund wurden. Er hat erlebt, wie Gebundene frei wurden. Er hat erlebt, wie sich verfeindete Menschen versöhnt haben. Und die meisten von uns haben das auch schon hier und da erlebt. Und er hat dann erlebt, dass es möglich war, mit dem Auferstandenen zu sprechen, dass der Auferstandene, dass Jesus auferstanden war und dass er ihm begegnet ist. Er hat es erfahren, dass es glaubwürdig ist, wenn er spricht. Er hatte von der Quelle getrunken und so wusste er, diese Quelle wird nicht versiegen und das, was ich jetzt höre und sehe, das stimmt, das ist glaubwürdig. Und wenn das so ist, können wir getrost leben und sterben. Dann brauchen wir keine Angst haben vor dem Ende der Welt und auch nicht vor dem Ende unseres eigenen Lebens. Heißt das, dass wir unsere Hände in den Schoß legen und dann denken, okay, es wird ja alles gut werden, dann muss ich nichts mehr für unsere Welt tun? Nein. Das heißt es nicht. Luther hat gesagt, und wenn die Welt morgen zu Ende ist, dann werde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und Bonhoeffer hat etwas Ähnliches gesagt. Das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also, es lohnt sich, sich für Umweltschutz einzusetzen und für Frieden und für eine gute Welt und für die Menschen, die jetzt leiden, bevor die neue Welt kommt und angebrochen ist. Aber wir können wissen, Gott wird einmal alles neu machen und er hat alles in seiner Hand. Deshalb brauchen wir keine Angst davor haben. Keine Angst vor unserem eigenen Sterben und keine Angst vor dem Ende dieser Welt. Gott hat alles in seiner Hand. Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Dann schauen wir nicht mehr auf das Leid und auf den Tod, sondern in die Ewigkeit, auf ihn. Und dafür danken wir dir, Jesus. Wir danken dir für diese Perspektive. Wir danken dir, dass du diese Welt in deinen Händen hast. Und dass du einmal alles neu schaffen wirst. Vater, und ich bitte dich jetzt für die, die keine Gewissheit darüber haben, dass du ihnen Gewissheit schenkst. Ich denke, es gibt da Unterschiede von Gewissheit. Und wer überhaupt, also wenn wir Jesus gar nicht kennen, also wenn wir ihn, keine Beziehung zu ihm haben, werden wir darüber keine Gewissheit haben können. Und ich möchte gerne für diejenigen auch beten, vielleicht hört ihr zu im Internet und kriegt das jetzt mit und sagt, ach, das sind doch alles Märchen und da können wir jetzt gar nichts mit anfangen. Es ist tatsächlich der erste Schritt, dass wir unser Leben Jesus anvertrauen und diese Beziehung zu ihm suchen. Und dann beginnt die Ewigkeit hier. Und ich möchte, wenn euch das betrifft und wenn vielleicht auch hier der ein oder andere ist, der das noch nie gemacht hat, sein Leben Jesus anzuvertrauen, möchte ich das gerne beten. Für euch, mit euch. Und ich bete jetzt einfach in Ich-Form. Jesus, ich kenne diese Gewissheit nicht. Und ich kann mir das auch alles gar nicht vorstellen und ich kenne dich nicht. Aber wenn das denn stimmt, was ich da gehört habe, dann vertraue ich dir mein Leben an. Ich möchte dich kennenlernen. Ich will annehmen, was du für mich getan hast am Kreuz. Und ich will dir vertrauen. Und ich bitte dich, dass du mir dieses ewige Leben schenkst, jetzt schon, in dieser Beziehung zu dir. Begegne du mir doch. Vergib mir meine Sünden. Und lass mich dich erfahren und kennenlernen. Amen. Und wenn ihr das gebetet habt, von ganzem Herzen, dann darf ich euch sagen, ihr seid Kinder Gottes. Und ihr lebt jetzt mit ihm, sprecht mit ihm, lest sein Wort und sucht Menschen, die ihn auch kennen. Manchmal wissen wir gar nicht, dass es die gibt. Und dann entdecken wir sie. Ja. Ich bitte dich aber auch für die unter uns, Herr, die diese Beziehung zu dir haben und immer mal wieder zweifeln. Herr, gib Gewissheit und schenk uns immer wieder deine Nähe, dass wir dir vertrauen können und dass du alles in deiner Hand hast. Amen. Ja, wir möchten jetzt noch etwas gemeinsam tun, hier im Gottesdienst. Und ihr könnt es zu Hause auch tun. Wir möchten noch derer gedenken, die wir verloren haben. Die Menschen, die uns nahe waren oder auch Freunde oder von denen wir wissen. Und wir wollen das tun in einem kleinen Ritual. Hier vorne steht die Osterkerze und dann sind da Teelichte und man kann ein Teelicht anzünden an der Osterkerze und dann ein Teelicht auf ein Tablett vor das Kreuz stellen und dabei kurz des Menschen gedenken, für den wir vielleicht danken wollen oder wo wir noch unsere Trauer ausdrücken. Das machen wir jetzt hier, das könnt ihr zu Hause auch tun. Wen das jetzt nicht so anspricht oder nicht so betrifft, für den blenden wir nochmal die Fragen bzw. die Punkte ein, hier vorne auf dem Beamer, um die es heute an diesem Ewigkeitssonntag geht. Ja, und ich denke, wir können so nach vorne kommen, auch im Abstand, der im Moment so geboten ist, und dann vielleicht hier runtergehen und da zurück. Also eine Einbahnstraße hier runter und da zurück. Und wenn ihr, also ihr könnt auch so außen rum gehen. Ich denke, das schaffen wir. Ja, und da lade ich jetzt herzlich dazu ein.